Die Wiener Philharmoniker waren das. Am Pult Riccardo Muti mit der Trittstratsch-Polka von Johann Strauss. Trittstratsch, das war in Wien von Johann Strauss nicht nur die Bezeichnung für Klatsch. Es gab sogar eine Zeitung mit diesem Namen, in der Strauss sich selbst lustig machte über die Gerüchte, die über ihn kursierten, vor allem natürlich was Liebesdinge anging. Und auch die Polka, die wir gerade gehört haben, die tut das, wie es damals hieß, mit frische, humoristischer Färbung und pikanter Instrumentierung. Hier ist die Matinee in SWR Kultur, heute zum Thema Frühstück. Und das war auch der Ort für Klatsch und Tratsch im Fernsehen. Jedenfalls als in den 80er Jahren das Frühstücksfernsehen der Privatsender auf Sendung ging. Und dahin schalten wir jetzt um in SWR Kultur mit dem Medienwissenschaftler Christian Richter. Guten Morgen, Herr Richter.
Ja, schönen guten Morgen.
In den 80ern war das, habe ich gesagt, da kam das Frühstücksfernsehen nach Deutschland. Wie alles andere, mutmaßlich aus den USA. Wann ging es denn in den USA los und wie?
Genau, also tatsächlich sind die Ursprünge, stammen die aus Amerika und zwar schon aus dem Jahr 1952. Also die Idee ist schon also fast 75 Jahre alt. Und dort hat der damalige Vizepräsident des amerikanischen Senders NBC, Sylvester Weaver, eigentlich versucht, dem Programm so eine wiederkehrende Struktur zu geben. Das hat er überall versucht und hat vor allem aber gesagt, das Programm braucht am Anfang und am Ende, an den Rändern, braucht es feste Rahmen. Und dazu hat er zum einen die Tonight Show am Abend eingeführt und dann die Today Show am Morgen, die der Vorläufer unseres heutigen Frühstücksfernsehens ist.
Also so eine Art Tagesbegleitung für die Menschen, die dann, stell mir vor, eher so Hausfrauen werden das damals gewesen sein, ist ja ein Begriff, den man jetzt gar nicht mehr so richtig benutzen kann, aber damals werden es wahrscheinlich Hausfrauen gewesen sein, die quasi den ganzen Tag den Apparat laufen lassen konnten.
Also das war beim Fernsehen insgesamt durchaus eine wichtige Zielgruppe, auch wenn wir an die späteren Soaps denken. Aber genau, auch das Frühstücksfernsehen oder dieses eben die Today Show, wie sie es eben genannt haben, war von Anfang an so eine bunte Mischung aus Nachrichten, aus aktuellen Nachrichten. Und dann war aber auch von Anfang an Service und Lifestyle mit dabei. Es gab Kultur und es gab natürlich auch Gespräche über Prominente. Tritsch, Tratsch war also damals schon von Anfang an fester Bestandteil dieser Idee.
Nach Deutschland kam es dann mit den Privatsendern. Die Öffentlich-Rechtlichen hatten sowas wahrscheinlich damals noch nicht nötig und deswegen gab es da eine Lücke?
Da gab es auf jeden Fall eine Lücke und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, warum RTL und Sat.1 damals als die ersten beiden Privatsender in Deutschland genau das angegangen haben. Es entstand sozusagen auch so ein ganz, ganz wilder Kampf darum. Aber die Grundidee war tatsächlich, dass man das Programm ausweitete auf genau die Stunden, wo das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch nicht sendete, weil man da eben keine Konkurrenz hatte und sich dort dann das Publikum leicht gewinnen konnte.
Sat.1 und RTL, die beiden Privatsender, liefern sich quasi ein Wettrennen um dieses Frühstücksfernsehen. Wie ist der abgelaufen?
Ja, das war eine wirklich wilde Geschichte. Also als erste kam RTL auf die Idee, wir sind im Jahr 1987 und die waren auf der Suche nach einem Format, was sie irgendwie einführen können, was sich eben vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen abgehoben hat. Und die sind dann eben auf diese amerikanischen und britischen Morgenshows gekommen. Und die haben dann 1987 gesagt, wir wollen das am 5. Oktober starten lassen. Davon hat wiederum Sat.1 Wind bekommen und die waren ja in einem starken Konkurrenzkampf miteinander. Und man wollte ihnen das Feld nicht überlassen. Und obwohl Sat.1 davon gar nicht überzeugt war, haben sie dann gesagt, wir machen eine eigene Variante und haben diese dann auf den 1. Oktober datiert. Also 4 Tage, bevor RTL eigentlich an den Start gehen wollte. Dann hat der Geschäftsführer von Sat.1 damals eine große Pressekonferenz angesetzt, wo er dann die Sendung ankündigen wollte. Das war eine Woche vor diesem anvisierten Start. Und das wiederum hat RTL benutzt und hat still und heimlich in unserer Nacht- und Nebelaktion an dem Tag dieser Pressekonferenz dann doch seinen Start, seines Formates nach vorne gezogen und ist quasi an dem Tag der Pressekonferenz auf Sendung gegangen. Und das war dann der 23. September 1987. Und es war wirklich so eine Nacht- und Nebelaktion, weil selbst das Team von RTL hat das erst den Abend vorher erfahren, dass man dieser Pressekonferenz und dem Sat.1-Format nochmal zuvorkommen wollte. Und dann ist das in so einer Hauruck-Aktion auf den Schirm gebracht worden. Und niemand hat das gesehen, weil keiner wusste ja, dass da was kommt und deswegen hat doch niemand den Fernseher an. Aber ich sag mal, fernsehhistorisch ist das der Moment des Frühstücksfernsehens in Deutschland.
Der 23.09.87. Guten Morgen Deutschland hieß die Sendung damals. Wie sah die denn aus?
Gar nicht so anders als heute. Ein bisschen noch nicht ganz so durchprofessionalisiert, wie man das heute so kennt. Aber es gab auch damals schon Nachrichten, es gab Alltagstipps, es gab Interviews. Was noch immer wieder eingestreut wurde, das ist heute verschwunden, sind, dass es Musikvideos gab. Das ist auch in der Sat.1-Variante immer wieder aufgetaucht in den ersten Jahren, dass einfach Popmusik oder Schlagerclips eingestreut wurden. Und dann hat man dort versucht, auch so eine bunte Mischung zu bringen. Und gerade in der ersten Woche von diesem RTL-Magazin, da waren dann, unter anderem hatte man ein Interview mit Karl Lagerfeld mit dabei. Man hatte aber auch eine amerikanische Sexualtherapeutin, Ruth Westheimer, mit dabei. Und die hat dann morgens auch Tipps gegeben an, ich sag mal, die Hausfrauen, die wir gerade schon aufgerufen haben, dass es doch okay ist, dass man sich auch mal abends im Bett mit dem Ehemann andere Männer vorstellen sollte. Also das war so ungefähr die Bandbreite, die damals schon abgebildet wurde.
Interessant, ja.
Ja.
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben 4 Jahre gebraucht, um nachzuziehen. Warum hielten Sie das für nötig, 1991 mit einem eigenen Format am Morgen aufzutauchen?
Also tatsächlich ist, wenn man ganz konkret sein will, ist das MOM-Magazin, was wir heute kennen, sogar erst ein Jahr später entstanden, 92. Und was man aber 91 gemacht hat, man hat eine improvisierte Sendung ins Programm gehoben, und zwar anlässlich des damaligen Golfkrieges. Man darf ja nicht vergessen, damals das Fernsehen lief noch nicht durchweg, und wenn dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ARD und ZDF, erst im Laufe des Vormittags oder erst manchmal am Nachmittag gesendet hatte, gab es eine Informationslücke für die Menschen. Golfkrieg aber, dass vieles ist aus unserer Sicht nachts passiert. Also hat man sich überlegt, dass man über diese Monate, wo das gelaufen ist, haben ARD und ZDF ein gemeinsames Morgenprogramm, was sich nur rund um diese Ereignisse gedreht hat, auf den Schirm gebracht. Das kam sehr, sehr gut an. Und daraufhin hat man dann im Juli 92 beschlossen, wir machen das als eine dauerhafte Institution, und hat dann das MoMA, das MoM-Magazin, wie wir es heute kennen, was ja so wechselseitig von ARD und ZDF läuft, ins Leben gerufen, und das ist bis heute so.
Ja, da hat sich insgesamt gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Es gibt immer noch diese bunte Mischung, und ja, es gibt immer noch Information und Unterhaltung. Wer guckt sich das denn heute überhaupt an? Gibt es da Untersuchungen?
Tatsächlich ist Frühstücksfernsehen etwas, was nicht besonders stark und viel untersucht wird. Das ist so ein Phänomen, was sehr stark, also was es ja schon sehr lange gibt und auch sehr beständig ist und trotzdem so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Fokus herausrückt. Man kann sagen, dass es eine recht breite Zielgruppe ist. Wir haben sowohl Werktätige, aber wir haben auch viele andere Interessierte. Wir haben natürlich auch viele SeniorInnen, die morgens dazu einschalten. Wir wissen, dass es bei den Privaten eine eher etwas jüngere Zielgruppe als bei den Öffentlich-Rechtlichen sind und auch eine eher etwas weiblichere. Und wir können ungefähr sagen, dass am Morgen, naja, so im Durchschnitt so zwischen, für jede Sendung, die es dort gibt, ungefähr so 300.000 bis 500.000 Menschen ungefähr einschalten. Das summiert sich, das sind ja so ungefähr 3-4 Stunden, die Sendung immer laufen, dass so insgesamt an einem Morgen so bis zu 4 Millionen Menschen einschalten.
Also 4 Millionen Zuschauer, die sich aufteilen zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten. Gibt es da erkennbare unterschiedliche Sendungskonzeptionen?
Ja, das kann man schon sagen. Und da gibt es auch programmatische Untersuchungen, die das auch belegen, dass eben der öffentlich-rechtliche Ansatz einer ist, der eher einem journalistischen Antritt folgt. Also dort gibt es ungefähr 2/3 der Sendezeit geht für aktuelle Informationen, für Politik und Wirtschaft drauf. Aber auch dort gibt es diese Mischung. Es gibt auch dort Musik, es gibt dort Service. Es gibt launige WettermoderatorInnen, die dann irgendwie von der Erdbeerernte live senden oder am Baggersee sich befinden. Also auch das gibt es. Aber trotzdem, der Anteil an aktuellen Informationen ist dort sehr viel höher, während wir bei den Privatsendern, also bei Sat.1 und bei RTL, da liegen wir ungefähr bei einem Drittel an aktuellen Informationen, und der Rest ist dann eher Infotainment, Unterhaltung, Spiele, Freizeit. Und was dort auch auftaucht, ist, dass wir eine betont lockere Moderation haben und immer eine sehr, sehr emotionale Ansprache haben. Also dass es eben Themen aus der eigenen Lebenswelt sind, die eben auch, das sieht man sehr stark bei Sat.1, auch wirklich so erregen und empören sollen und da sozusagen ihre Kraft entwickeln sollen.
Die Emotionalität also. Und wenn ich so vor meinem geistigen Auge Bilder vom Frühstücksfernsehen aufrufe, dann ist das Studio eigentlich immer so beleuchtet, als würde die Sonne scheinen.
Ja.
Und es gibt Sofas und Kaffeebecher, also so eine gemütliche Total. Und auch so ein bisschen heile Weltatmosphäre.
Zumindest im On-Air-Design, also so wie das alles gestaltet ist. Also wir haben in allen Sendungen haben wir eine aufgehende Sonne, die entweder Teil des Logos sogar ist oder irgendwie die also warmen orange Farben sind. Da haben Sie völlig recht. Auch diese Frühstücksmotive, Kaffee, frische Brötchen, die tauchen immer irgendwo auf und man mag gar nicht reinbeißen, weil man nicht weiß, wie lange die in der Kulisse stehen. Aber das stimmt. Und das bricht sich dann natürlich manchmal auch, wenn dann aktuelle Themen kommen, wenn aus Kriegsgebieten berichtet wird und dann das aber Ganze vor so einer schönen, warmen Sonne passiert. Das wirkt manchmal
auch ein Spagat für die Moderatorinnen und Moderatoren.
Absolut. Aber diese Motive von, also der warme Tag in den Frühstück und all das, was sie so, diese heimelnde Atmosphäre, die kann man auf jeden Fall in allen Sendungen beobachten.
Gucken Sie das eigentlich?
Ich gucke das sehr selten. Wir haben zwei kleine Kinder und da macht sich das morgens mit Fernsehen nicht so gut.
Frühstücken im Fernsehen. Der Medienwissenschaftler Christian Richter, der morgens nicht mit dabei ist, in der Matinée in SWR Kultur. Vielen Dank, Herr Richter.
Sehr gerne.